Ihr Lieben, es liegen Fasten- und Gebetstage hinter uns. Und ich bin echt dankbar, wieder essen zu dürfen. Und wir haben jetzt heute ist auch Erntedank. Perfekt, ey, vor Erntedank zu beten und zu fasten. Deswegen liegen hier auch diese Tütengüte, das ist unser Erntedankaltar. Es ist nicht so schön wie in der Landeskirche. Es sind Tüten aus Kraftpapier. Aber zumindest dadurch wollen wir unseren Dank etwas zur Geltung bringen und die Durlacher Tafel unterstützen. Vielen Dank an alle, die hier was mitgebracht haben. Und ich werde heute aber unsere neue Serie eröffnen. Wir starten heute. Yes, Alisa freut sich und Marv, ihr beide, jawohl, von links und rechts. Die Jugend hat letzte Woche einen unfassbar starken Gottesdienst geschmissen, oder? Komm, lass uns nochmal klatschen. Es war überragend. Wegen mir können Sie das jeden Sonntag machen. Es war wirklich gut. Ey, bitte bringt euch ein. Und wir wollen euch wirklich als ältere Generation. Ihr wisst, was ich meine. Ey, wir wollen euch supporten und hinter euch stehen. Wir lieben euch. Und das Thema war, werdet wie die Kinder. Und jetzt starten wir das 8-wöchige Jüngerschaftsprogramm. Und ich probiere heute beide Sonntage zusammenzubringen. Deswegen ist der Titel der Predigt heute, Kevin, das Geheimnis, um jünger zu werden. Hat denn irgendjemand kapiert? Das Geheimnis, um jünger zu werden? Jüngerschaft, okay. Gut, es ist ein Dad-Joke, ich sehe so einen. Aber ich habe die Lizenz dazu, deswegen. Ey, dreh dich nochmal zu deinem Nachbar um und sag ihm, du siehst jünger aus als letzte Woche. Einfach so als kleiner Hinweis. Für alle, die es immer noch nicht kapiert haben, vielleicht ist jetzt der Groschen gefallen. Okay, pass auf. Komm und werde Christ. Komm und werde Teil der größten Weltreligion. Komm, bekehre dich und ich bringe dich in den Himmel. Das sind Sätze, die Jesus niemals gesagt hat. Niemals. Aber was er immer wieder gesagt hat, ist die Einladung, komm, folge mir nach. Jesus ruft uns in Nachfolge. Und der Begriff, der in der Bibel immer wieder verwendet wird, um einen Nachfolger von Jesus zu beschreiben, ist der Begriff Jünger. Für die Statistiker unter uns, der Begriff Christ kommt genau dreimal in der Bibel drin vor. Und er wurde eigentlich seitens der Römer den ersten Christen gegenüber als Schimpfwort verwendet. So die Bezeichnung war eigentlich sowas wie Mini-Messias, du Christ. Es war etwas Abfälliges. Hingegen der Begriff Jünger wird 268 Mal in der Bibel verwendet. Also 268 zu 3. Und wenn Jesus seine Jünger in Nachfolge gerufen hat, ey, dann lesen wir immer wieder, dass diese, um Jesus nachzufolgen, alles liegen und stehen gelassen haben. Wir lesen von Andreas und Petrus, die beiden waren Fischer. Jesus ruft sie, komm, folg mir nach. Und sie lassen ihre Netze liegen, sie verlassen ihr Boot, ihr Familienunternehmen, um Jesus nachzufolgen. Matthäus, der Zöllner war, der viel Cash gemacht hat. Jesus ruft ihn in Nachfolge. Und er lässt einfach alles liegen und stehen, dort, wo er gerade das Geld eintreibt, um Jesus nachzufolgen. Die Jünger haben ihre Berufe, ihre Position, ihr Eigentum, sogar Familie und Freunde zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen. Und was ich crazy finde, hat jemand ein Taschentuch für mich? Sorry, ich hab keins da. Irgendwie geht gerade ein bisschen der Erkältung rum, gell? Da hätte ich hechten müssen und das wäre nicht gut ausgegangen. Danke. Entschuldigung. Was ich krass finde, zu diesem Zeitpunkt, als die Jünger Jesus angefangen haben nachzufolgen, haben sie noch nicht gecheckt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was es für mich irgendwie noch krasser macht, alles liegen und stehen zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Sie wussten, dass Jesus ein Rabbi war, also ein jüdischer Lehrer. Sie haben mitbekommen, dass Jesus, anders als viele anderen, dass er in Vollmacht gelehrt hat und dass Jesus im Übrigen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem Rabbi selbst in Ausbildung war. Also Jüngerschaft hat Jesus gar nicht erfunden, sondern dieses Modell gab es schon lange, bevor er auf diese Erde gekommen ist. Aber hast du mal drüber nachgedacht? Ich meine, wenn du die Bibel kennst, dann lesen wir so drüber. Ja, sie lesen halt alles liegen und stehen, um Jesus nachzufolgen. Aber wie absolut bizarr das eigentlich ist? Wie fast schon verrückt es ist, da alles auf diese eine Karte zu setzen, um diesem neuen Rabbi nachzufolgen? Und um das auch nur ein bisschen verstehen zu können, müssen wir ein bisschen kapieren, wie das jüdische Bildungssystem damals funktioniert hat. Habt ihr dafür einen Moment? Gut, habt ihr ein bisschen Zeit dafür mitgebracht? Gut, bringt gut. Kevin, ich hab da so eine Folie gemacht mit diesen komischen Männchen drauf. Genau das ist es. Also pass auf, wenn ein Kind damals so circa 5 Jahre alt war, dann ist es in das Bet Sefer gekommen. Das ist das Haus des Buches. Du kannst es so vergleichen mit unserer heutigen Grundschule. Und weil es damals eine absolute verbale Kultur war, haben die Kinder dort die Tora, also die ersten 5 Bücher Mose, auswendig gelernt. Und als sie so 12, 13 Jahre alt waren, konnte nahezu jedes Kind die 5 Bücher Mose auswendig. Und für die meisten war an diesem Punkt die Schulbildung abgeschlossen. Und sie sind in ihre Familienbetriebe gegangen, in die Landwirtschaft und haben gearbeitet. Aber für die schlausten Teenager, die bei den Bibelentdeckern am besten aufgepasst haben, die durften weiter. Und zwar in das sogenannte Bet Midrash, das Haus des Lernens. Und dort haben sie weiter auswendig gelernt. Und zwar innerhalb von 4 Jahren das gesamte Alte Testament. Also, ihr wisst, wie dick das ist. Es ist sehr dick. Die konnten es auswendig im Alter von 17 Jahren. Und dann war der Bildungsweg vorbei und es ging in die Ausbildung und sie sollten in die Berufe. Und das Anliegen war, dass sie einfach arbeiten, beten, in die Synagogen gehen und beten, dass ihre Kinder eines Tages schlauer sind als sie und weiterkommen. Und jetzt pass auf, die schlausten und intelligentesten und hingegebensten Teenager, die konnten sich bewerben bei einem Rabbi. Und du musst dir vorstellen, sich bei einem Rabbi zu bewerben, ist das Äquivalent von der exklusivsten und besten Elite-Universität, die nur eine Handvoll Studienplätze hat. So war es, bei einem Rabbi in Ausbildung zu gehen. Und die jungen Männer, die dieses Potenzial mitgebracht hatten, suchten sich einen Rabbi aus, zu dessen Leben und Lehren sie sich hingezogen gefühlt haben. Und dann haben sie sich bei ihm beworben. Und der Rabbi hat diese angehenden Schüler zuerst auf Herz und Nieren getestet, ob er sich wirklich in sie investieren möchte. Und wenn ein Bewerber die nötige Intelligenz und Arbeitsmoral und Hingabe und das Potenzial mitgebracht hat, dann hat der Rabbi eine Einladung ausgesprochen, die in etwa so klingt. Komm, folge mir nach. Du musst dir vorstellen, dass diese Einladung für einen jüdischen Teenager die größte Ehre und die größte Chance seines Lebens war. Und das gibt uns ein bisschen einen Geschmack dafür, warum Petrus und Andreas, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weiter als hier gekommen sind, warum sie alles liegen und stehen gelassen haben, um Jesus nachzufolgen. Weil sie seit ihrem 5. Lebensjahr davon geträumt haben. Und ab diesem Moment bei einem guten Rabbi in die Lehre zu gehen, deswegen ist es gut, dass wir als Deutsche das deutsche Ausbildungssystem kennen, weil das ist ähnlicher diesem Jüngerschaftsprozess wie viele andere Dinge. Ab diesem Moment dreht sich das gesamte Leben um 3 Dinge. und zwar mit dem Rabbi unterwegs zu sein. Der Unterricht war nicht 9 to 5, sondern der Unterricht war 24/7. Sie haben Leben mit ihm geteilt, mit ihm gegessen, bei ihm geschlafen, Unterricht gehabt, mit ihm unterwegs gewesen. Mit dem Rabbi zu sein, wie der Rabbi zu werden, die Lehren von ihm aufzunehmen. Unter seinem, ist übrigens auch interessant, unter seinem Joch zu sein, so hat man gesagt. Das Joch war ein Bild für die Lehren und das Konzept des Rabbis. Bringt einen ganz neuen Wind in die Bibelstalle, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Als kleiner Exkurs kannst du zu Hause drüber nachdenken. Wie dieser Rabbi zu werden, war ihr großes Ziel. Und eines Tages, wie der Rabbi zu handeln. Die Werke zu tun, die der Rabbi tut und eines Tages selbst Rabbi zu werden und Jünger um sich zu scharen, um die Lehren weiterzutragen. Ey, und ihr Lieben, kann ich mal ganz kurz das Leben mit Jesus auf den Punkt bringen? Unser Leben sollte sich um 3 Ziele drehen. Mit Jesus unterwegs zu sein. 24/7. Wie Jesus zu werden. Unser Charakter, die Frucht des Geistes. Und wie Jesus zu handeln. Bringt es das auf den Punkt? Und wir müssen verstehen, dieser Ruf von Jesus, den der eine oder andere von uns, wahrscheinlich die meisten, schon gehört hat. Dieser Ruf von Jesus, komm und folge mir nach, ist die größte Ehre und Chance deines Lebens. Und ich glaube, ein Riesenproblem, was wir im 21. Jahrhundert haben, ist folgendes. Die Gesellschaft und viele Christen sind der Meinung, dass du Christ sein kannst, ohne Jünger zu sein. Wisst ihr, von was ich rede? So dieses, viele sind der Meinung, Christ sein ist so das Einsteigerprogramm. Hey, wir sind halt Christen, wir sind so geboren, wir sind Teil dieser Religion. Aber Jünger, hör mir auf, das sind die besonders Radikalen, die besonders Frommen, die besonders Hingegebenen. Ey, das sind die, die nicht nur Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen. Ihr zum Beispiel. Aber wir müssen verstehen, dieses Denken, Christsein und Jüngerschaft voneinander zu trennen, ist der Bibel sowas von fremd. Das Zeugnis der Bibel ist folgendes, Jüngerschaft ist keine Option von vielen, sondern Jüngerschaft ist das einzige christliche Lebenskonzept. Entweder du folgst Jesus nach und bist sein Jünger, oder du folgst jemand anderem nach. Aber da gibt es nichts dazwischen. Das ist das biblische Zeugnis. Es gibt keinen Sonntagsjünger. Es gibt keinen Jünger, der einfach nur sein religiöses Gewissen ein bisschen beruhigen möchte. Ich bin in die Kirche gegangen, ist doch alles gut in mir. Entweder du folgst Jesus mit deinem ganzen Leben nach oder du lässt es sein. Aber lasst uns Folgendes verstehen. Du folgst nie niemanden. Dein Leben ist immer um etwas organisiert. Vielleicht ist es Karriere oder Gesundheit oder ein bestimmtes Lebenskonzept, aber unser Leben ist immer um irgendetwas organisiert. Wir drehen uns immer um etwas. Das heißt, wir folgen immer jemandem oder etwas nach. Die Frage ist was? Die Frage ist deshalb nicht, bist du ein Jünger? Sondern die Frage ist, wessen Jünger bist du? Und jetzt passt mal auf, wir haben im Jahr 2024, ich habe gegoogelt, 2,5 Milliarden Christen auf diesem Planeten. Was würde mit unserem Planeten passieren, wenn 2,5 Milliarden Christen diese Wahrheit checken, dass Jüngerschaft keine Option ist und sie anfangen, bei Jesus in die Lehre zu gehen, mit Jesus zu sein, wie Jesus zu werden und wie Jesus zu handeln. Ey, was würde passieren? Innerhalb von einem Jahr würde hier alles anders aussehen in unserer Gesellschaft. Wenn diese Wahrheit in unser Herz rutschen würde. Und auf diese Reise, ihr Lieben, wollen wir uns als Gemeinde die nächsten 8 Wochen begeben. Oktober bis Ende November. Und wir wollen einfach sehen, auch wie wir danach weitermachen, ich habe keine Ahnung. Wir wollen einfach sehen, was Gott tut, was er in uns tut, was er mit uns tut, was er durch uns tut. Und wollen wirklich neu entdecken, was es bedeutet, bei Jesus in die Lehre zu gehen und sein Jünger zu sein. Und auch wenn ihr es schon 48 Mal gehört habt, ich wiederhole es gerne. Wir haben dazu eine 8-wöchige Predigtserie. Wir lesen ein Buch, Leben vom Meisterlernen. Wenn du es noch nicht hast, bestell es dir, es lohnt sich. Und wir haben 13, 14 Kleingruppen. Und ein schlauer Mann hat mal gesagt, Information findet in Reihen statt, aber Transformation in Kreisen. Wir müssen checken. Es ist Teil der Lehre von Jesus, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir brauchen einander. Du kannst kein Jünger alleine sein. Und ich will dich deshalb nochmal einladen, wenn du es noch nicht getan hast. Stell Gott heute die Frage, ob du dich vielleicht noch für eine Kleingruppe committen solltest. Wir haben knapp 100 Leute, die mit am Start sind, was ich richtig cool finde. Ey, und ich weiß so, jeder von uns hat irgendwie einen vollen Terminkalender und Petrus und Andreas haben ihren Job aufgegeben, das musst du nicht tun. Aber vielleicht bedeutet es, dass du ein paar Termine verschieben musst. Vielleicht bedeutet es, dass du deine Lieblingssendung mal sausen lassen musst oder dass du nach einem langen Arbeitstag dich nochmal aufmachen musst, um in eine Kleingruppe zu fahren. Die Chancen stehen gut, ihr Lieben, dass wir das überleben. Wenn Jüngerschaft wirklich das wichtigste Thema ist, dann lasst uns doch die Zeit nutzen, um wirklich da einfach diese Lehre von Jesus nochmal neu zu entdecken. Reicht als Werbeblock, okay? Die ersten gehen schon raus. Nein, mein Spaß. Benita hat die ganzen Bücher übrigens bestellt, gell? Also wenn ihr noch was braucht, da ist sie und winkt. War genau das richtige Timing. Ich möchte euch zum Ende noch, wir haben heute noch Mitgliederversammlung, deswegen probieren wir es irgendwie zu kompakt zu machen, wenn der Heilige Geist nichts anderes vorhat. Wir werden auch noch Abendmahl gemeinsam feiern. Aber ich möchte uns zum Ende noch 5 Wahrheiten über Jüngerschaft mitgeben. 5 schnelle Wahrheiten über Jüngerschaft. Ausgehend von den letzten Worten von Jesus. Oder welche der letzten Worte? Und die lese ich uns kurz vor. Kevin, kannst du ganz kurz Matthäus 28 noch anschmeißen? Danke. Ich glaube, in den letzten Worten eines Menschen liegt immer ein besonderes Gewicht. Oder? Vor allem, wenn Jesus weiß, er fährt gleich in den Himmel auf und jetzt gibt er den Jüngern nochmal was mit. Da sollten wir genau hinschauen. Und ich glaube, dass die letzten Worte von Jesus nicht unsere letzte Priorität sein sollten, sondern unsere erste. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Seid ihr bereit für 5 Wahrheiten über Jüngerschaft? Ich probiere es zügig zu machen, okay? Ich schraube das Tempo jetzt ein bisschen hoch. Die erste Wahrheit ist folgende. Jeder ist berufen, um Jünger zu machen. Jeder. Das Ziel, Jesus nachzufolgen, ist folgendes. Mit Jesus zu sein, wie Jesus zu werden und zu handeln wie Jesus. Jesus hat die meiste Zeit seines Dienstes nicht vor Menschenmassen gepredigt, sondern er hat sein Leben ausgegossen in 12 junge Männer. Und so wird es zur Aufgabe von einem jeden von uns, Jünger zu machen. Und ich wünsche mir, dass das in unsere Herzen rutscht. Jüngerschaft ist kein Programm, das uns als Kirche beschäftigen soll. Jüngerschaft ist keine Option, es ist kein Zusatz, es ist kein Auftrag für geistliche Elite. Jüngerschaft ist der einzig wahre christliche Lebensstil, den die Bibel kennt. Und dieser Auftrag von Jesus gilt dir, egal wie jung oder alt du bist. Okay? Oben auch. Gut. Die zweite Wahrheit über Jüngerschaft. Jüngerschaft beginnt zu Hause. Das ist so wichtig. Bibelvers, der kommt gut. 5. Mose, Kapitel 6. Höre Israel, Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So weit, so gut. Haben wir schon gehört, oder? Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Jüngerschaft beginnt zu Hause bei deinen Kindern, bei deinem Ehepartner und bei deinen Eltern. Liebe Eltern im Übertragungsraum, da muss ich hingucken. Die haben so einen Bildschirm und hören jetzt mit. Hört mal kurz zu. Die Gemeinde ist in erster Linie nicht für das geistliche Wachstum eurer Kinder verantwortlich, sondern ihr seid das. Lest mit euren Kindern die Bibel. Betet mit ihnen. Erzählt ihnen, was Jesus in eurem Leben getan hat und warum ihr Jesus lieb habt. Bringt sie mit in die Gemeinde, lehrt sie großzügig zu sein. Zitat vom weisesten Mann, der jemals auf diesem Planeten gelebt hat. König Salomo, Sprüche 22, Vers 6. Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg. Dann hält es sich auch im Alter daran. Ey, wenn wir das checken würden, das ist so eine Wahrheit. Wenn ein Kind die Lehre von Jesus sprichwörtlich mit der Muttermilch schon aufsaugt, was für ein Fundament ist da, wenn dieses Kind irgendwann heranwächst zu einem Mann und einer Frau? Lasst uns mal einen Test machen. Per, wie heißt das, Akklamation so, Handheben halt. Wer von euch hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen, im Alter von 20 oder jünger? Halt mal die Hände oben und dreht euch mal um. Folgendes, ihr könnt die Hände wieder runter machen. Es ist Fakt, dass über 80% der Menschen sich im Alter von 20 oder jünger, und das hat es jetzt gut wiedergespiegelt, die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Weil das die Zeit ist, wo das Herz am offensten und noch nicht vom Leben verprägt ist. Diese Zeit, ihr Lieben, ist die entscheidende Zeit und diese Zeit müssen wir nutzen. Und ich frage mich manchmal, warum wir so viel Zeit und Engagement hineinstecken, Gottesdienste für Erwachsene attraktiv zu gestalten, wenn doch der Groschen mit 20 oder jünger fällt. Einfach nur ein offener Gedanke. Lasst uns diese Zeit nutzen, in unsere Kinder investieren. Ja, gut, dass du dabei bist. Ey, liebe Mütter, die ihr oft zu Hause seid und euer Bestes gebt, eure Kinder zu erziehen und auf viel verzichtet, ich will euch Folgendes zusprechen. Jesus sagt in einem Gleichnis, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. In einem anderen sagt er, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ey, dieses Windelwechseln, dieses Füttern, dieses Lieben und geduldig sein, was so viel Nerven kostet, Jesus macht deutlich, ey, wenn du das an deinem Kind machst, machst du es eigentlich für ihn. Und ich will, dass du verstehst, liebe Mama, deine Aufgabe ist wertvoller als die deines Mannes im Büro. Und ihr Mama seid der Hammer. Könnt ihr euren Männern ruhig sagen, hey, was ich zu Hause mache, ist viel wichtiger als du, der einfach da ein bisschen Kohle nach Hause bringt. An alle Jugendlichen unter uns. Vor allem an die, von denen du weißt, deine Eltern folgen Jesus noch nicht nach. Ehre deine Eltern, liebe deine Eltern, mach zu Hause einen Unterschied. Deine Eltern dürften erkennen, dass Jesus an deinem Herzen arbeitet und du geduldiger wirst und freundlicher wirst und liebevoller wirst. Bete für deine Familie. Und auch wenn du Teenager bist, du kannst deine Eltern zu Jesus führen. Okay, das war der zweite. Jetzt muss ich wirklich schneller machen. Der dritte ist folgender. Jüngerschaft geht nicht. Aber es war ein guter, gell? Ja, danke. Jüngerschaft geht nicht ohne Kontinuität. Es ist gut, dass ihr dabei seid, ja. Jüngerschaft geht nicht ohne Kontinuität und Vorbild. Jüngerschaft geht nicht ohne Beziehung. Beziehung geht nicht ohne Zeit. Jesus hat 3 Jahre, 24/7, mit seinen Jüngern verbracht, Tag und Nacht. Kann ich dir ein Geheimnis verraten? Er hat oft die Krise gekriegt, weil sie nichts gecheckt haben. Einer ist sogar auf der Strecke geblieben. Das kann dir auch ein bisschen Mut machen. Aber ich will dir sagen, gib nicht auf. Erwarte nicht große Ergebnisse innerhalb von einer Woche. Auch nicht in 8. Jüngerschaft geht nicht ohne Kontinuität. Wir müssen am Ball bleiben. Manchmal ist es Revolutionäre, einfach durchzuhalten und weiterzumachen. Und es geht nicht ohne Vorbild. Paulus sagt in einem seiner Briefe, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Ich glaube, das größte Hindernis für eine effektive Jüngerschaft ist die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, außerhalb der 2 Stunden in der Gemeinde. Lass mich es dir erklären. Ich glaube, wenn Integrität in unserem Leben fehlt, wir große Reden schwingen, unsere Hände beim Lobpreis förmlich an der Decke kleben, wir auf alles, auf jede Situation einen Bibelvers parat haben. Aber wir zu Hause unsere Frauen anschreien, lieblos mit unseren Kindern umgehen, dann ist diese Diskrepanz, diese mangelnde Integrität, was dein Kind zu Hause feststellt, der größte Schaden für Jüngerschaft, den du anrichten kannst. Das nennt die Bibel übrigens Heuchelei. Und das sind die, die von Jesus die volle Breitseite abkriegen. Ey, und es geht nicht darum, perfekt zu sein, aber es geht darum, dass wir echt sind. Und wenn du zu Hause deine innere Mitte verlierst, was vorkommen kann, wenn du deine Kinder anschnauzt, was vorkommen wird, tu Buße und entschuldige dich bei deinen Kindern, auch wenn sie noch klein sind. Und sie werden dir folgen. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil du echt bist. Der 4. Gedanke, die 4. Wahrheit über Jüngerschaft. Jüngerschaft muss weitergehen. Jüngerschaft hat nicht mit dir begonnen. Kleiner Teaser, sie wird nicht mit dir aufhören. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit sitzt du heute hier, weil jemand Jüngerschaft mit dir gelebt hat. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, zählt mal mit, wie viele Generationen hier drinstecken. Sagt Paulus an Timotheus, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. Zu lehren. Paulus gibt es weiter an Timotheus und richtet ihm ein, das weiterzugeben an andere, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. 4 Generationen. Und ihr Lieben, so funktioniert Jüngerschaft. Das war Jesus' Strategie von vor 2000 Jahren. Und ich habe seitdem von ihm nichts anderes gehört, dass sich daran etwas verändert hat. Es geht von Generation zu Generation zu Generation. Und die junge Generation löst die alte Generation nicht ab, sondern die junge Generation verstärkt die alte Generation. Lebe Jüngerschaft, gib es weiter in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, zu Hause und investiere dich in Menschen. Ohne geht es nicht. Investiere dich in Menschen. Ey, an alle in der Gemeinde, die ein Team leiten. Ich bin euch so dankbar, ihr Teamleiter, für alles, was ihr schmeißt. Und gleichzeitig glaube ich, wir müssen Folgendes verstehen. Hab den Fokus nicht auf einem Dienstplan, sondern hab den Fokus auf den Menschen. Begleitet eure Mitarbeiter, seid an ihnen dran, wisst, was sie bewegt. Dieses Mitarbeiten in Gemeinde, das ist Mittel zum Zweck, um Menschen zu entwickeln, dass sie Jesus ähnlicher werden und ebenfalls handeln wie Jesus. Haben wir das kapiert? Wenn es nach dem Sonntagsgottesdienst mal kein Kaffee und Kuchen gibt, kleiner Teaser wie heute, dann geht die Welt nicht unter. Weil es geht nicht um Kaffee und Kuchen, sondern es geht darum, dass wir uns in Menschen investieren. Wir als Menschen sind nicht dazu da, um die Kirche zu bauen. Jesus baut die Kirche. Wir sind dazu da, die Kirche ist dazu da, um Menschen zu bauen. Wir wollen uns in Menschen investieren. Menschen sollen zur Reife kommen. Wenn du in einer Kleingruppe bist, nur eine Erinnerung, es geht nicht darum, allen zu zeigen, wie schlau du bist, sondern es geht darum, für Menschen da zu sein. Und der letzte Gedanke, die letzte Wahrheit über Jüngerschaft, der Erfolg von Jüngerschaft hängt einzig und allein von Jesus ab. Yes. Der letzte Gedanke, das war euer geheimes Stichwort. Hey, lasst uns noch mal kurz den Missionsbefehl lesen. Noch mal den Bibeltext bitte, Kevin, aus Matthäus 28. Ich glaube, es ist die letzte Folie. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Für die Notizen, Jesus ist alle Macht gegeben. Er ist allmächtig. Und dann sagt er, darum geht ihr. Moment. Wir sollen gehen und du hast alle Macht. Dann kommt der Auftrag und am Ende sagt er wieder, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus ist alle Macht gegeben. Und er ist bei uns bis zum letzten Tag. Und das liebe ich, weil dieser Auftrag von Jüngerschaft ist umklammert von der Allmacht und der Gegenwart und der Fürsorge und der Gnade von Jesus. Und ich will dich daran erinnern, die Quelle, der Weg und das Ziel ist Jesus. Es war Jesus, es ist Jesus und es wird immer Jesus sein. Und diese Mission ist seine Mission. Missio Deo. Es ist Gottes Mission. Und wir dürfen uns in diese Mission mit einklinken. Wir dürfen mitmachen. Und deshalb ist es kein nettes Kirchenprogramm, sondern es ist das größte Privileg, was wir in diesem Leben erfahren können, in einer göttlichen Mission mitzuwirken. In dem Wissen und Gott vertrauen. Dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Ihm ist alle Macht gegeben. Und wenn Jesus alle Macht gegeben ist, dann bleibt für den Teufel nicht viel Macht übrig. Um genau zu sein, gar keine. Und er ist bei uns. Ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen. Wir wollen diesem Jesus, um dem sich alles dreht, von dem alles kommt, in dem alles seinen Bestand hat und auf den alles zeigt, dem wollen wir jetzt noch die Ehre geben. Wir wollen uns gleich auch wirklich daran besinnen, wie Jesus uns teuer erkauft hat am Kreuz von Golgatha. Und zuvor lasst uns noch gemeinsam beten.